In meinem Wohnzimmerschrank daheim, da steht ein Bildband mit dem Titel Die großen Gestalter der Weltgeschichte. Und in diesem Band werden über 150 Persönlichkeiten vorgestellt, Männer und Frauen, die den Gang der Weltgeschichte gelenkt haben, ganz entscheidend. Da steht ein Nebukadnezar, ein Alexander der Große, Cäsar, Karl der Große, Martin Luther, Napoleon, Lenin, Hitler, Mahatma Gandhi, Gorbatschow bis in unsere Zeit hinein. Aber was seltsam ist, Jesus ist nicht dabei. Und er hat doch die Weltgeschichte entscheidend gelenkt und beeinflusst wie kein anderer. Zuerst habe ich mich darüber ziemlich aufgeregt und nachher habe ich mich richtig gefreut darüber, dass Jesus dort nicht in diese Gestalten mit eingereiht ist, weil er da passt da nicht rein. Denn Jesus ist nicht ein Gestalter der Weltgeschichte, sondern er ist der Gestalter. Und ein Napoleon und ein Hitler und ein Mahatma Gandhi, das sind nur Handlanger. Und wenn ich was ändern würde an dem Buch, dann ist es nur der Titel und ich würde das Buch vielleicht titulieren mit Die Handlanger des Gestalters der Weltgeschichte. Dann passt es wieder, oder? Jesus ist der Herr der Geschichte. Und in unserer Gesellschaft wird das natürlich nicht so wahrgenommen, auch wenn es ansatzweise noch sichtbar ist. Wir leben in der Zeit vor oder beziehungsweise jetzt nach Christus. So ist die Zeit eingeteilt. Und das ist auch richtig, weil er der entscheidende Herr ist der Geschichte. Die Welt um uns herum nimmt das nicht wahr. Aber heute Morgen geht es mir gar nicht darum, ob das die Welt um uns herum wahrnimmt, sondern wie wir das als Gemeinde wahrnehmen. Und wenn er Herr der Geschichte ist und wenn er der Herr deiner persönlichen Geschichte ist, hat das irgendeine Relevanz noch für dein persönliches Leben? Morgen, übermorgen? Am Mittwoch? Ich möchte mit euch heute Morgen in Apostelgeschichte 4 hineinschauen. Wir haben schon gehört von einem Menschen heute, der nicht sehen konnte. Hier lesen wir von einem Menschen, der nicht gehen konnte. Das ist aber nur die Vorgeschichte in Kapitel 3. Unmittelbar nach Pfingsten lesen wir in der Schrift, dass Petrus und Johannes zum Tempel gehen um 3 Uhr nachmittags, so wie sie es wahrscheinlich gewöhnlich immer getan haben, zur Gebetsstunde. Und dort sitzt ein Gelähmter an der Pforte des Tempels, der bettelt um Geld. Er war von Geburt an lahm. Und wahrscheinlich haben ihn seine Eltern oder seine Anvertrauten immer wieder morgens dahingesetzt, dass er bettelt und ein bisschen Geld bekommt und abends haben sie ihn dann wieder abgeholt und wieder nach Hause gefahren zum Schlafen. Und der Petrus sieht ihn an und sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Und der Apostel zieht ihn dann hoch mit seinem Arm und der Mann springt auf und rennt voller Freude im Tempel herum. Und so wie er sich benimmt, gibt es natürlich dann ein großes Aufsehen. Mit dieser Vorgeschichte zu Kapitel 4 macht Petrus schon eines klar. Die Geschichte von Jesus von Nazareth geht weiter, auch nach der Himmelfahrt. Und dass wir uns hier heute in Grassau versammeln und eine andere Gruppe, meine Geschwister in Tittmoning und wieder andere in der nächsten Ortschaft, das macht klar, die Geschichte von Jesus geht weiter, auch nach Apostelgeschichte 28. Wir befinden uns mittendrin. Diese Heilung des Gelähmten am Eingang des Tempels, die erzeugt eine große Menschenansammlung und so kann der Petrus das zweite Mal zu einer großen Menschenversammlung reden. Und er redet wieder die gleiche Botschaft. Er sagt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der war von Gott auserwählt, für uns zu sterben, für eure Sünde. Und wenn ihr das glaubt, dass er für die Schuld der Welt und für euch gestorben ist, dann bekommt ihr ewiges Leben. Und an diesem Tag steigt die Zahl der gläubigen Männer von 3.000 auf 5.000. Aber gleichzeitig wächst jetzt der Widerstand. Viele kommen zum Glauben, der Widerstand wächst. Jetzt können wir mal lesen in Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Jesus ist der Herr der Geschichte. Und die Schriftgelehrten kommen und sagen, das werden wir schon sehen, wer der Herr der Geschichte ist. Ab ins Gefängnis. Und in Kapitel 4, Vers 18 lesen wir dann, und sie ließen, sie rufen und geboten ihnen am nächsten Tag dann, überhaupt nicht mehr in diesem Namen Jesus zu reden und zu lehren. Und das Ganze spitzt sich ja dann noch weiter zu, gell? In Kapitel 5 haben wir die erste Geiselung, da werden die Apostel wahrscheinlich alle gefangen genommen und sie werden geschlagen. In Kapitel 7 die erste Steinigung. In Kapitel 8 kommt es zu einer gewaltsamen Verfolgung in Jerusalem und um Jerusalem herum, sodass die meisten Christen nach Samaria flüchten. In Kapitel 8 wird dann auch der Jakobus enthauptet. Und unter Diokletian, dann unter Nero, werden massenweise tausende Christen hingeschlachtet. Wer regiert? Wir Christen sagen, der Herr, Jesus ist der Herr der Geschichte. Der Kim Jong-un in Nordkorea sagt, das werden wir schon sehen, wer der Herr der Geschichte ist. Und er quält tausende Christen in Konzentrationslagern. Wir Christen sagen, Gottes Wort sagt, dass es nicht Gottes Wille ist, dass wir in homosexuellen Beziehungen miteinander leben. Die Regierung in Deutschland sagt, wir trauen auch Homosexuelle. Christen sagen, Abtreibung ist Mord. Die Regierung sagt, bis zum gewissen Monat ist Abtreibung legal. Die Gläubigen sagen, Gott ist der Schöpfer, die Medien, die pochen darauf. Das ist längst erwiesen, die Wissenschaft hat es erwiesen, dass alles durch Zufall entstanden ist. Und ein Christ in seiner Firma, der versucht, glaubwürdig zu leben, in seinem Gewissen entsprechend, und er macht Dinge, bestimmte Dinge nicht, was sein Chef ihm aufträgt, zum Beispiel zu lügen, und dann wird er irgendwann vor den Chef zitiert und der Chef sagt ja sowieso, aus wirtschaftlichen Gründen müssen wir rationalisieren. Sie können Ihre Arbeitsstelle wechseln. Wer regiert? Damals in Jerusalem wurden Petrus und Johannes wieder kurzzeitig in die Freiheit entlassen, aber sie wurden mundtot gemacht. Und sie wurden bedroht und es wurde ihnen gesagt, ihr dürft nicht mehr reden im Namen Jesu. Ein russischer Märtyrer hat mal gesagt, es war ein orthodoxer Christ namens Krasnov, das, was die Feinde machen können, ist gar nicht so schlimm. Das, was schlimm ist, ist, dass sie Angst machen. Und was sollen wir tun, wenn wir eingeschüchtert werden? Im Moment geht es uns ja noch recht gut, gell? Was hat die Gemeinde in Jerusalem getan? Was taten Petrus und Johannes, als sie so eingeschüchtert wurden? Was hätten sie tun können? Sie hätten sagen können, jetzt rebellieren wir mal. Jetzt gehen wir auch mal auf die Straße, machen eine Protestaktion. Mittlerweile sind wir ja schon 5000. Das ist eine bestattliche Zahl, da können wir schon Einfluss nehmen, oder? Wir können auch mal die Muskeln spielen lassen, und jetzt bestimmen wir selber die Geschichte in Jerusalem und nicht der Hohe Rat. Aber das haben sie nicht gemacht. Eine andere Sache, die sie hätten tun können, ist jammern. Wir leben in der Endzeit. Es wird alles immer nur so schlimmer und uns geht es so schlecht. Und schau, was alles kommen wird. Oh, wir armen Christen. Das haben sie auch nicht gemacht. Das Dritte, was sie machen hätten können, ist kuschen. Sie sagen, wir schweigen jetzt mal lieber, bis mal Gras drüber wächst. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in den Untergrund und leben da unseren Glauben aus. Es ist doch besser, jetzt den Frieden zu bewahren, als irgendwas zu riskieren. Aber das haben sie ja auch nicht gemacht. Was tun Johannes Paulus und die Gemeinde in Jerusalem? Das sind die bekannten 3 Gs, die wir oft so betonen. Gell? Gemeinschaft, Gottes Wort, Gebet. Sie suchen die Gemeinschaft der Gläubigen. Sie lesen Gottes Wort und sie beten auf der Grundlage von Gottes Wort. Und ich sage das ganz oft auch so unseren Jugendlichen oder so, dass sie das lernen, betet doch mit der aufgeschlagenen Bibel. Und betet auf dieser Grundlage, was ihr gerade gelesen habt, weil sonst passiert es, dass ihr immer das Gleiche betet. Für meine Schulaufgabe, und ich danke, dass wir noch Frieden haben in unserem Land, dass wir uns so versammeln können, das ist langweilig. Was die Apostel machen, sie nehmen die Geschichte jetzt nicht selber in die Hand, sondern sie beten zum Herrn der Geschichte. Und jetzt kommt der Abschnitt, den ich mit euch lesen möchte, Kapitel 4, Vers 23 bis 31. Was beten sie denn? Vers 23. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren. Das gefällt mir, zu den Iren. Wenn du am Sonntag in die Gemeinde gehst, sagst du dann, jetzt gehe ich zu den Meinen. Das sind meine Leute, das ist meine Familie. Kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das ist ein Zitat aus Psalm 2. Jetzt wenden Sie dieses Zitat auf Ihre Situation an. Ja, wahrhaftig. Gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um das zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen und durch den Namen deines heiligen Knechtes. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir könnten den Text überschreiben mit: Was sollen wir tun in bedrängter Zeit? Und es muss gar nicht unbedingt Verfolgung sein. Vielleicht wirst du auch gemobbt, vielleicht hast du Anfechtungen, vielleicht ist es eine Krankheit, die dich verunsichert. Das bedrängt uns. Was sollen wir tun in bedrängter Zeit? Was sollen wir machen, wenn wir Druck bekommen von unserer Clique, von unseren Verwandten, von unseren Nachbarn, Arbeitskollegen? Die Antwort, die uns dieses Gebet hier gibt, ist: Nimm die richtige Perspektive ein. Nimm die richtige Perspektive ein. Und ich glaube, die fehlt uns manchmal. Die Gemeinde betet, und zwar auf Grundlage vom Wort Gottes. Und dadurch bekommen sie jetzt die richtige Perspektive. Ganz ähnlich ist David, passiert es David in den Psalmen immer wieder. Gell? Nur Psalm 69 als Beispiel. Vers 13 sagt er: Die im Tor sitzen, schwatzen von mir und die Zecher singen von mir beim Saitenspiel. Die im Tor sitzen, das sind die einflussreichen Leute, die was zu sagen haben, und da sagt er, die schwatzen von mir. Das heißt, sie reden nicht unbedingt gut von ihm. Und die Zecher, die von einem Wirtshaus zum anderen rennen, die machen es auch publik und singen von David beim Saitenspiel. Wahrscheinlich irgendwelche blöden Gestanzel. Und dann kommt der Satz von David: Ich aber bete zu dir, o Herr. Und er betet darum, dass ihm der Herr die richtige Perspektive schenkt. Und dann bekommt er in diesem Psalm die richtige Perspektive. Und die Perspektive heißt: Am Ende wird der Herr der Sieger sein. Und das ändert im Leben von David alles. Ist doch egal, was der Stadtrat von mir denkt. Wichtig ist, was du von Gott denkst. Ist doch egal, was deine Freunde in der Schule von dir denken. Wichtig ist, was du von Gott denkst. Weil das bestimmt dein Leben. Und bei aller Anfechtung, die du hast vielleicht in deinem Leben, ist es wichtig, dass du recht von Gott denkst. Die rechte Perspektive einnehmen. Was ist der richtige Blickwinkel? Das erste haben wir in Vers 24. Da erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Wenn ihr beim Fernglas die richtige Perspektive, die richtig einstellen möchte, um richtig klar zu sehen, brauche ich zwei Röhren, oder? In beiden Rohren befindet sich ein Okular, ein Objektiv. Und die beiden Röhren müssen aufeinander abgestimmt sein. Und hier haben wir die erste Röhre. Und die erste Röhre lautet: Gott ist der Schöpfer. Oder das beten sie. Komischerweise kommen sie gerade von der Verfolgung und haben Mordsdruck bekommen. Und sie fangen an zu beten und sagen: Gott, du bist der Schöpfer. Das ist der erste Gedanke. Herr, du bist der, der alles erschaffen hat, den Himmel, die Erde und das Meer und alles, was darinnen ist. Gott ist der Schöpfer auch von den Menschen, die uns gerade nichts Gutes wollen. Er hat sie erschaffen. Und Gott ist der Schöpfer von denen, die die Christen verfolgen. Er ist der Schöpfer von Donald Trump, er ist der Schöpfer von Wladimir Putin, er ist der Schöpfer von Kim Jong-un. Das ist Tatsache. Und deshalb steht er weit über ihnen. Nach dem Neuen Testament ist es Jesus, durch den alles erschaffen wurde, oder? Das lesen wir in Johannes Kapitel 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und durch ihn ist alles erschaffen worden und es gibt nichts auf dieser Welt, was nicht durch ihn erschaffen wurde. Und später heißt es, und das Wort wurde Fleisch, dann merkt man, dieses Wort ist Jesus. In 2. Korinther 8 heißt es: Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Kolosser 1, Vers 16: Denn in Christus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Alles. Die Wissenschaftler wissen nicht, was die Moleküle zusammenhält. Wer hält die Moleküle des Stuhls gerade in diesem Moment zusammen, auf dem du gerade sitzt? Es ist Jesus. Wer hält die Moleküle von dieser Kanzel in diesem Moment zusammen, dass meine Bibel da drauf liegen kann? Es ist Jesus. Und am Ende lesen wir, kann Jesus diese Elemente auch ohne weiteres einfach wieder auflösen, dass alles auseinanderfließt und alles wieder aufgelöst wird, sodass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und wenn es Menschen gibt, die über Christus lästern, dann können sie das nur deswegen tun, weil ihnen Jesus in diesem Moment Lungen gibt zum Luftholen und Stimmbänder, damit sie reden können. Und das ist die richtige Perspektive. Er ist der Schöpfer, alle Existenz kommt von ihm und alle Existenz hängt von ihm ab. Und wenn das nicht so wäre, wenn unsere ganze Welt nur Zufall wäre, dann hätte mein Leben keinen Sinn und deins auch nicht. Fred Colvin, glaube ich, hat es mal gesagt, dass seine dreijährige Tochter das erste Mal in den Kindergarten kam und sie dann, oder die Tochter in der dritten Klasse, glaube ich, war es, dann die Lehrerin das erste Mal erzählt hat, dass alles durch den Urknall geschaffen wurde, hat seine Tochter die Hand gehoben und gefragt, Frau Lehrerin, wer hat geknallt? Es hat überhaupt keiner geknallt. Und Gott sprach und es stand da. Vers 24, da erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Das ist das erste Rohr für eine richtige Perspektive. Und jetzt kommt das zweite Rohr und das ist genau auf dieses erste Rohr abgestimmt. Das erste, wenn Jesus der Urheber aller geschaffenen Dinge ist, dann ist er zweitens auch der Lenker aller geschaffenen Dinge. Das ist nicht so wie beim Islam, gell? Der Muslim sagt, Gott hat alles geschaffen und dann hat er sich zurückgezogen und lässt jetzt alles von sich selbst laufen. Er hat kein Interesse mehr, da irgendwas aufrechtzuerhalten. Die Bibel sagt, Gott hat alles geschaffen und er lenkt es auch. Wenn er den Anfang der Weltgeschichte geschaffen hat, dann lenkt er auch den Lauf der Weltgeschichte. Wenn er einen Wagen bauen kann, dann kann er den Wagen auch fahren, sodass er ihn ans Ziel bringt. Und das tut er, auch wenn wir manchmal nicht verstehen, wie Gott jetzt gerade lenkt. Und wahrscheinlich würden manche von uns das Auto viel anders lenken und ganz anders fahren, aber Gott weiß es besser, wie er den Wagen zu lenken hat. Erstens, Gott ist der Schöpfer des Universums. Das Zweite, was wir sehen, Gott ist der Lenker der Geschichte. Und wenn er das Erste ist, dann ist er auch das Zweite. Und das sehen wir jetzt im zweiten Teil des Gebets der Gemeinde in Jerusalem. Ich lese nochmal ab Vers 25. Vers 24, du bist der Schöpfer aller Dinge. Vers 25, du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, und jetzt kommt's, was deine Hand zuvor und was dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es genau so geschehen sollte. Sie denken, jetzt machen wir Jesus weg, und dann sind wir ihn ein für alle Mal los. Und Gott sagt, habt ihr noch nie Psalm 2 gelesen? Oder andere Dinge im Alten Testament? Das habe ich alles vorher geplant. Und das, was ihr macht, ist nur das eine, dass ihr meinen Ratschluss ausführt. Vielleicht sollte man die ganze Politik mal so sehen. Wir denken manchmal, wir sind doch arme Würmleins, die Politiker machen doch eh, was sie wollen. Stimmt überhaupt nicht. Wir sitzen am längeren Hebel. Und wir können durch unser Gebet Politiker beeinflussen, dass Gott es dann bei ihnen macht. Und jetzt an dieser zweiten Röhre, da zieht sich die Gemeinde hoch an diesem einen Wort aus dem Alten Testament, Psalm 2. Warum toben die Heiden, steht dort, und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Stricke zerreißen. Sie sagen das nur in der Mehrzahl, gell? Lasst uns ihre Stricke, also die Stricke von Gott, Vater und seinem Sohn, zerreißen. Und ihre Fesseln von uns werfen. Wir können auch unabhängig von Gott. Die Europäische Union ist da längst auf dem Weg, dass sie sagen, wir machen unsere Politik unabhängig von Gott. Und das ist der erste Schritt, dass sie ihre Politik unabhängig von Gott machen. Der zweite Schritt ist, dass sie ihre Politik gegen Gott machen. Und wie reagiert Gott im Himmel? Der auf dem Thron sitzt, der lacht ihrer. Das ist sowas von lächerlich, weil kein Machthaber kann Geschichte machen ohne den Herrn der Geschichte. Sie wollen Geschichte machen, indem sie sich von Gott lossagen und sagen, jetzt machen wir unser eigenes Ding. Und Gott lacht und sagt, ihr macht überhaupt nichts Eigenes. Da bilden Machthaber große Koalitionen. Also die Gemeinde hier überträgt ja das, was sie erlebt haben mit Jesus, dass der Herodes mit Pilatus eine Koalition eingeht, dass die Juden mit den Heiden eine Koalition eingehen in der Sache, dass sie Jesus loswerden wollen. Sie machen ihre Pläne ohne Gott. Nein, sie machen ihre Pläne mit Gottes Handeln im Hintergrund. Der im Himmel thront, der lacht ihrer. Und Offenbarung von Johannes beschreibt sich Jesus vor Johannes so, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Anfang und das Ende, der da ist und der da war und der da kommt. Damit sagt Jesus, ich bin der, der alles angefangen hat und ich bin der, der alles zu Ende bringen wird. Und ich weiß nicht, ob du der Botschaft bis jetzt zustimmen konntest. Wenn du das tust, dann freut mich das. Wenn du jetzt sagen kannst, ja, das glaube ich, er ist der Schöpfer des ganzen Universums und Jesus ist der Herr, der Lenker der ganzen Geschichte, stimme ich 100% zu. Aber dann muss ich dir jetzt auch eine Frage stellen und die muss kommen. Wie viele Minuten täglich hast du denn für den Chef der Geschichte? Wie viele Minuten täglich Zeit nimmst du dir für diesen Herrn, der alles in seiner Hand hat? Irgendwie muss sich das ja zeigen, dass er der Herr auch ist deiner persönlichen Geschichte. Und mir kommt es immer eher ein bisschen peinlich, wenn mich einer fragt, du, was hast du denn letzte Woche erlebt mit Jesus? Oder wenn ich als Gottesdienstleiter hier vorne frage, was habt ihr denn erlebt mit Jesus in der letzten Woche? Und dann kommt so die Antwort, stottern, ja, weißt du, ich habe so wenig Zeit. Ja, weißt du, ich komme immer so schwer aus dem Bett raus. Ja, weißt du, mein Geschäft. Aber wenn du weißt, dass er dir die Kraft gibt, um dein Geschäft überhaupt zu leiten, wenn du weißt, dass er dir die Kraft gibt, zu schlafen und aufzustehen, wenn du weißt, dass er deine ganze Geschichte lenkt, dann ist es doch ein bisschen komisch, wenn du sagst, ich habe keine Zeit für ihn. Er regiert über Raum und Zeit. Wir haben das Lied mit der Jugend, singen das ab und zu. Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit. Er allein regiert über Raum und Zeit. Wie viel Zeit hast du für ihn? Die zweite Frage, wie viel Raum hast du für ihn? Ich kenne Geschwister aus einer Gemeinde, die ist nicht von hier, aber die singen das hingebungsvoll, dieses Lied. Gott ist der Herr über Raum und Zeit, er allein regiert. Und das singen sie am Sonntag im Gottesdienst und preisen ihn und am Abend steigen sie mit ihrem Freund ins Bett. Und dann frage ich mich, wie groß ist denn der Raum, den sie haben für ihren Gott? Muss ein ganz kleiner Raum sein, oder? Da passiert genau das, was wir oft machen. Wir trennen den frommen Bereich von unserem persönlichen Bereich. Der fromme Bereich, da spielt Gott die Hauptrolle im Gottesdienst und in der Gebetsstunde und im Hauskreis. Na klar, Aber wie ist es während der Woche? Ich bin groß geworden in einer charismatischen Gemeinde und habe es da schon immer, bin als Erwachsener da zum Glauben gekommen, aber habe da schon immer die Jugendlichen irgendwie komisch beobachtet. Sie waren so hingebungsvoll im Gottesdienst am Sonntagmorgen und preisten den Herrn, und am Mittwoch hast du sie besucht und da war nichts mehr da von all dem. Das eigentliche Leben spielt sich in deinem Alltag ab und nicht im Gottesdienst. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich Not habe, dann habe ich einen kleinen Raum für ihn. Gell? Dann gehe ich zu ihm und sage: Herr, ich habe jetzt nächste Woche eine Schulaufgabe, ich brauche dich ganz dringend. Herr, ich habe diese und jene Gefühle, jetzt werde ich auch noch krank und muss ins Krankenhaus. Bitte, Herr, hilf mir. Aber wenn das wieder geregelt ist und die Schulaufgabe vorbei, dann habe ich wieder meine anderen Räume und das ist mein Hobby. Ins Hobby braucht er sich nicht einmischen. Das kann ich allein. Das heißt, du bestimmst, welche Bereiche der Herr bei dir bestimmen darf, oder? Ist es so? Am Sonntag bin ich Christ und am Mittwoch mache ich Steuerhinterziehung. Am Sonntag singe ich Jesus Christus herrscht als König und am Samstag gehe ich schwarz arbeiten. Und am Sonntag singe ich Jesus Christus regiert über Raum und Zeit. Und von Montag bis Samstag sieht jeder, dass dein Geschäft dich beherrscht. Vielleicht sollte man manche der Lieder nicht mehr singen, wo Jesus als Herr so betont wird, wenn er nicht Herr sein darf in meinem Leben. Wenn er nur Erlöser ist, weiß nicht, ob das dann eine echte Wiedergeburt ist. Vor 30 Jahren ungefähr, habe ich meine erste Predigt in Droschberg gehalten, in ganz wackelig, in einem waschechten Bayerisch. Und da kamen einige nach der Predigt zu mir her und haben gesagt, also verstanden haben wir so gut wie gar nichts, aber wir glauben, dass es ganz gut war. Es waren auch einige Amerikaner dabei, die haben überhaupt nichts verstanden. Und dann kam eine alte Frau und die sagte zu mir: Schorsch, du bist ja ein Busprediger. Und hat gesagt: Ich wollte, alles andere bin ich, aber ich wollte kein Busprediger sein. Aber heute denke ich mir, was soll man denn anderes predigen? Wenn ich beobachte, wohin sich die ganze Masse der Menschheit und wohin sich die ganze Masse der Christenheit bewegt. Wenn ich sehe, wie müde wir da sitzen, wie ausgelaugt und wie wenig Frische wir da. Und ich frage mich manchmal, liegt es an der Perspektive, dass diese zwei Rohre nicht richtig eingestellt sind? Er ist mein Schöpfer und er ist der Lenker meines Lebens. Vielleicht bin ich unfair heute Morgen, weil ich zu sehr von meinem Leben auf eures schließe. Und es mag sein, dass es bei euch gar nicht so ist. Dann kannst du die Predigt da vergessen und hau sie weg, aber nimm dir wenigstens das dann zum Anlass, dass du für mich betest und für die Gemeinden ringsum, wenn es die eigene Gemeinde nicht braucht. In der Kirchengeschichte und in der normalen Geschichte ist es so, wenn wir dort schauen, wo Christen verfolgt werden, da wächst die Gemeinde in der Regel immer schneller. Als in den Gegenden, wo wir vom Konsum verwöhnt sind, wo wir lau geworden sind durch all die Sachen, die wir denken, wir müssen sie tun, damit wir ja nichts verpassen in diesem Leben. Aber was uns helfen kann, ist diese Glaubensperspektive. Diese Perspektive, die uns hier in diesem Gebet eingestellt wird. Das erste, Gott ist der Herr des Universums. Das zweite, Gott ist der Herr der Geschichte. Er ist der Schöpfer von allem und er ist der Lenker von allem. Und wenn das so ist, dann werden meine Geschäfte plötzlich nicht mehr so wichtig, oder? Und an diesen zwei Tatsachen zieht sich die Gemeinde in Jerusalem hoch. Und an diesen zwei Tatsachen bekommen sie wieder die rechte Perspektive. Und mit der richtigen Perspektive bekommen sie wieder Luft zum Atmen. Und mit dieser Perspektive bekommen sie dann das richtige Gebet. Sie beten jetzt nicht: Ach Herr, schenk uns wieder Frieden, schenk du, dass die Sadduzäer und die Schriftgelehrten wieder brav werden, dass wir uns wieder in Ruhe versammeln können, schenk's doch so, dass wir weiterhin Frieden haben, dass die Römer wieder lieb sind zu uns. Nein, was beten sie, Vers 29? Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu verkünden. Das Evangelium wird ihnen durch die richtige Perspektive wichtiger als ein bequemes Leben. Und ich weiß nicht, wer von uns sich überhaupt mit dieser Einstellung noch identifizieren kann. Schenk mir lieber Freimütigkeit als ein schönes, bequemes Leben. Und wenn ich die richtige Perspektive habe von meinem Herrn, dann ist logisch, dass ich für das Richtige bete. Und dann ist es normal, dass ich mir Freimut wünsche. Freimut, diesen großen Schöpfer und Lenker der Geschichte bekannt zu machen in der Welt. Und dann Vers 31, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Beim Abendmahl haben wir gehört, dass der Petrus sogar Angst hatte vor der Türhüterin. Aber ich glaube, bis zu diesem Punkt hier in Apostelgeschichte 4 wurde seine Perspektive geschärft. Und jetzt geht er hinaus und schämt sich nicht, vor ein paar tausend Leuten zu stehen und das Evangelium zu verkündigen. Auch wenn es ihn alles kosten würde. Das, was ich im Prinzip sagen wollte, nimm die richtige Perspektive ein. Das Erste, Gott ist der Schöpfer des Universums. Er hat dich gemacht, er hat alles gemacht, er hat den Stuhl gemacht, er hält die Moleküle deines Autos zusammen, dass du einen fahrbaren Untersatz hast, irgendwo in der Gegend zu kutschieren. Der Herr hat all dies geschaffen und gemacht. Und die Menschen, die auf der Erde sonst noch irgendwas machen, dass sie Autos erfinden oder dieses oder jenes oder die Geschichte lenken, sie sind nur seine Handlanger. Wir brauchen uns vor keinem Politiker zu fürchten, wenn wir den Herrn fürchten. Die Frage ist, wenn er der Herr des ganzen Universums ist, welchen Raum hat er dann in deinem Leben? Und die zweite Tatsache, die wir hier sehen, er ist der Lenker der Geschichte. Und wenn er der Herr über die Zeit ist und der Lenker der Geschichte, dann müssen wir uns die zweite Frage stellen, wie viel Zeit haben wir denn, mit diesem Herrn der Geschichte zu reden? Er wartet auf das Gespräch mit dir, gell? Was für ein Vorrecht, mit diesem Herrn reden zu dürfen. Vielleicht können wir das beherzigen und mit diesen Gedanken in die kommende Woche gehen. Amen.